NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Juni 1833. Die Einweihung der Paulskirche in Frankfurt am Main.
Längst sind die Geldhäuser höher als die Gotteshäuser. Vor der Frankfurter Skyline, den Wolkenkratzern der Deutschen Bank und der Commerzbank, sieht die Paulskirche aus wie ein Schnellkochtopf. Rundlich, mit einem fast flachen Dach als Deckel. Daran angeschmiegt ein eher kompakter, vierkantiger Turm mit goldenem Kreuz obenauf. Das soll die Gedenkstätte der Demokratie sein? Historisch wichtiger als der Reichstag? Demokratie, so scheint es, glänzt nicht auf den ersten Blick wie ein Marmorpalast. Man braucht wohl einen zweiten, um ihre Schönheit zu entdecken. Dies gilt auch für das Baumaterial. Der Sandstein hier leuchtet nicht barock gelb, wie in Westfalen, sondern rötlich angewittert.
Das ist Sandstein, Rotsandstein. Das ist das Jahrhundertealte, also eigentlich seit dem Beginn der Stadt Frankfurt, hier gebräuchliche Baumaterial. Eine besonders schöne Form des Rotsandsteins insofern, als er sehr viele hellere Einsprengsel hat.
Ist angenehm zu rein.
Dieter Batetzko kann sich für die Paulskirche begeistern. Er ist Architekturkritiker und hat ein Buch über die Paulskirche geschrieben.
Ja, ein ausgesprochen schönes Bauwerk, finde ich, obwohl sie zu ihrer Erbauungszeit sehr, sehr umstritten war, zum Teil als zu monumental, zum Teil als zu kahl und zu unansehnlich beurteilt wurde.
Über das Äußere der Paulskirche lässt sich streiten, nicht über ihren Platz in der Geschichte. Denn hier trat 1848 die erste deutsche Nationalversammlung zusammen, ein Hort der Demokratie. Allerdings, gebaut wurde die Paulskirche nicht für das Parlament, sondern als Gotteshaus, als ein Tempel für die Lutheraner. Ausgerechnet im Jahr 1789, dem Jahr der Französischen Revolution, begannen die Bauarbeiten. Direkt neben dem Frankfurter Römer, dem Rathaus der Freien Reichsstadt, wurde die alte Kirche der Franziskaner abgerissen. 500 Jahre lang hatte sie dort gestanden. Weil die Franziskaner wegen ihres Armutsideals auch Barfüßer genannt wurden, hieß ihre Kirche entsprechend Barfüßerkirche. Evelyn Brockhoff leitet das Frankfurter Institut für Stadtgeschichte.
Die Barfüßerkirche war in der Tat wirklich morsch und der Rat wollte kein Geld mehr ausgeben für die Renovierung, sondern man wollte dann wirklich einen Neubau errichten.
Die größte lutherische Kirche der Stadt sollte ein Prachtbau werden. Vorbild war zunächst die Dresdner Frauenkirche. Innen sollten alle Sitzreihen auf die Kanzel ausgerichtet sein. Entsprechend wählte man für die Kirche eine leicht ovale Grundform. Der Turm war weder schlank wie in der Gotik noch verspielt wie im Barock, sondern bereits klassizistisch streng. Große Pläne, aus denen nur Stückwerk entstand.
Man hat dieses Erdgeschoss gebaut, also bis oben zum Dach. Man hatte den Turm gebaut und dann hat man es erstmal unfertig stehen lassen.
Ein Dach bekam die Riesenkirche nach einigen Jahren noch, doch dann war erstmal Schluss. Keine Fenster, kein Treppenhaus, aus Geldmangel. Denn unter Napoleon und in den Befreiungskriegen war Frankfurt 5-mal besetzt. Die Bürger mussten horrende Zwangsabgaben leisten. In der Not sorgte der pragmatische Frankfurter Bürgergeist dafür, dass man eine Kirche, die noch keine Kirche ist, auch anderweitig vermarkten kann.
Die Stadt Frankfurt ist ja eine Messestadt. Und da sind vor allen Dingen Waren gelagert worden zu den Messen. Und die Kirche ist quasi Teil des Messegeschehens gewesen.
Betont Evelyn Brockhoff vom Institut für Stadtgeschichte. In der Franzosenzeit verfiel die halbfertige Kirche.
Mit der Zeit sind sogar aus dem Turm Bäume rausgewachsen. Also das muss ein sehr lustiger Anblick gewesen sein, diese Paulskirche.
Mit besseren Zeiten floss auch wieder mehr Geld in die Messestadt. Die Bauplanung der Kirche bekam demokratische Züge. In Frankfurt wollten alle, die Geld hatten, gefragt werden. Denn die Bürgerschaft finanzierte das Projekt.
Also es gab keinen Residenzfürsten, der mal eben gerade gesagt hat, so jetzt wird das gemacht. Die Bürger haben das selber entschieden und das ist ja auch das Sympathische an Frankfurt.
40 Jahre lang ruhte der Bau, bis die Bürgerschaft sich auf einen neuen klassizistischen Entwurf einigte.
Und dann ging es auch relativ schnell, 3 Jahre nur.
Heute vor 180 Jahren wurde sie eingeweiht, am 9. Juni 1833, und bekam einen selbstbewussten Namen, Paulskirche. Das kann als Konkurrenz zum Petersdom in Rom gedeutet werden. Dort bei den Katholiken der eher wortarme Apostel Petrus, hier bei den Lutheranern der wortgewaltige Apostel Paulus, der große Prediger. Über der neuen Kirche strahlte ein gewaltiges goldenes Kreuz. Neben dem massiven Turm hob sich ein hohes Dach. Darunter in dem ovalen Bau fanden bis zu 2000 Menschen Platz, die meisten auf den Emporen. Hohe Fenster sorgten für einen lichtdurchfluteten Raum, in dem die große Kanzel alle Blicke auf sich zog.
Ob wir rote, gelbe Kragen, Helme oder Hüte tragen, Stiefel tragen oder Schuhe.
Es sollte eine Kanzel der Freiheit werden, denn 1848 brach in den deutschen Landen die Revolution aus und Frankfurt, die alte Krönungsstadt der deutschen Kaiser, liegt mittendrin in Deutschland.
Frankfurt war immer der zentrale Punkt in Europa, auch vom Straßennetz her. Und so bot sich natürlich Frankfurt auch an als Sitz des Nationalparlamentes. Ja, es gab einfach keinen größeren Raum in Frankfurt, schlichtweg.
Also fiel die Wahl auf die neue große Paulskirche. Mit Religion hatte das nichts zu tun.
Überhaupt nicht, rein funktional. So sind die Frankfurter, pragmatisch.
Ganz pragmatisch wurden für den neuen säkularen Zweck möglichst viele christliche Symbole an und in der Paulskirche kaschiert. Das goldene Kreuz ließ sich zwar nicht entfernen, aber direkt darunter am Turm wehten an allen 4 Seiten große schwarz-rot-goldene Fahnen. Hinter der Kanzel hing ein Tuch mit übergroßem Doppeladler, darüber die Orgel. Sie wurde verdeckt mit einer gewaltigen Abbildung der Germania, in der rechten ein Schwert, in der linken eine riesige Fahne. Viele Abgeordnete, vor allem Linke und Liberale, waren antiklerikal eingestellt. Mit Glocken und Kanonenschlag zogen 397 Abgeordnete ein in die Paulskirche, berichtete die Zeitung der Frankfurter Freistädter.
Am 18. Mai war der Eröffnungstag der Deutschen Nationalversammlung. Ein dreifaches Lebewohl empfing bei ihrem Eintritt die Vertreter der gesamten deutschen Nation.
Präsident Heinrich von Gagern rief dazu auf, hier Weltgeschichte zu schreiben.
Wir haben die größte Aufgabe zu erfüllen. Wir sollen schaffen, eine Verfassung für Deutschland, für das gesamte Reich.
Die Schöpfer der deutschen Nation, sie verließen sich allerdings ganz auf die Kraft des Wortes. Sie unterschätzten die Bataillone der Reaktionäre in Preußen und Wien. Doch selbst mit ihren Worten konnten sie oft nicht durchdringen, nicht einmal in der Paulskirche.
Die armen Abgeordneten in der Nationalversammlung, die mussten sich einer ganz gedehnten, langsamen Sprechweise bedienen, um überhaupt dort gehört zu werden.
Eine schlechte Akustik herrschte in der Paulskirche. Mehr als 5 Sekunden Hall. Deshalb wurde eine Zwischendecke eingezogen, um die Redner besser verstehen zu können. Außerdem war es im Winter kalt und dunkel. Die Abgeordneten zogen vorübergehend um. Das Gotteshaus bekam Gaslampen und eine der ersten Fußbodenheizungen in Deutschland. Auch das änderte nichts am Ergebnis. Die erste deutsche Verfassung scheiterte an den preußischen und österreichischen Bajonetten. 2 Jahre nach dem Ende der Nationalversammlung besuchte ein junger preußischer Adeliger die Paulskirche, Otto von Bismarck.
Die Kirche ist zirkelrund und von roten Quadersteinen. So grabesstill über den leeren Bänken, dass man sich das Parlamentsgeschrei schwer vergegenwärtigen kann.
Dieser Bismarck sollte 20 Jahre später die deutsche Einigung von oben durchsetzen, mit Krieg statt mit Worten. Auch in der Kaiserzeit und der Weimarer Republik blieb die Paulskirche populär. Nun war sie wieder die große lutherische Kirche Frankfurts bis zum 18. März 1944. Pfarrer Georg Heinrich Struckmeier wurde im Zweiten Weltkrieg Augenzeuge eines verheerenden Luftangriffs.
Die noch brennenden Teile des Daches stürzen in die Kirche, schlagen die Empore mit ihren 1200 Sitzplätzen herunter. Wie in einem ungeheuren Kessel kracht und platzt es. Die Paulskirche stirbt. Ihr leuchtendes Goldkreuz, neben dem Dom, Wahrzeichen der Stadt, hängt rauchgeschwärzt kopfüber an dem ausgeglühten Turm herunter.
Neben dem ausgeglühten Turm die blanken Wände der Außenmauern, ein Oval, wie ein Kochtopf ohne Deckel. Was tun? Der neue Oberbürgermeister Walter Kolb wollte die Paulskirche schnell wieder aufbauen als ein Haus aller Deutschen. Bis 1948 sollte der Bau wieder stehen, pünktlich zum 100. Jubiläum der Paulskirchenversammlung. Eine Gedenkstätte der Demokratie, jedoch schlichter und klarer als die alte Kirche. Architekt Rudolf Schwarz und seine Kollegen nutzten die Gunst der Stunde und setzten etwas radikal Neues durch.
Eigentlich meinten die Frankfurter, es sollte alles wieder so nett werden, wie es war, mit allerlei Emporen und Zwischengeschossen und so, während wir uns in den ausgebrannten Raum verliebt hatten, der gegen die Absichten seines Erbauers zu einer römischen Größe gediehen war. Ich will diesen Raum so lassen, wie er ist.
Die wertvollsten Teile der Trümmer zu bergen, war erster Schritt zum Aufbau. Für den demokratischen Geist, in dem er sich vollzog, ist die Paulskirche Symbol.
Die Kirche wurde rechtzeitig fertig, doch ein beabsichtigter Nebeneffekt blieb aus. Nicht Frankfurt wurde 1949 Bundeshauptstadt, sondern Bonn. Trotzdem ist die Paulskirche heute Symbol der Demokratie und der Einheit aller Deutschen. Hier werden die Goethe-Preise vergeben, hier die Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels geehrt. Die Paulskirche gilt heute als Wiege der deutschen Demokratie. Ein Begriff, den schon US-Präsident John F. Kennedy verwendete, 1963 bei seiner Ansprache in der Paulskirche.
Vor 115 Jahren versammelte sich ein gelehrtes Parlament in dieser historischen Halle. Und obwohl es am Ende scheiterte, verdient kein anderes Gebäude in Deutschland eher den Titel Wiege der deutschen Demokratie.
Wer heute in die Paulskirche geht, landet im Untergeschoss. Die Architekten zogen beim Wiederaufbau eine Decke ein. Man stößt auf einen niedrig wirkenden, ringsum bemalten Wandelgang, den man erst umrunden muss, bevor man hochsteigen kann. Hier unten im Vestibül informiert ein Dokumentarfilm über die Geschichte der Paulskirche. 6 Sprachen sind wählbar, auch Chinesisch. Die Paulskirche, ein Ort, an dem man Demokratie lernen kann. Aus dem dunklen Wandelgang, er soll an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern, führt eine breite Treppe hoch ins Licht, in den Hauptraum.
Der größte Eindruck und der jeden, der den Raum betritt, sofort ergreift, ist der von Weite und von Helligkeit, dass eine Fülle von Licht in den Raum strahlt.
Weiße Wände. Durch die hohen Fenster flutet gleißendes Licht durch die weite, ovale Halle.
Rudolf Schwarz, der von dem ausgebrannten Rund der Paulskirche geradezu ergriffen war, wollte das bewahren, um, wie er sagte, durch die Atmosphäre einen Raum entstehen zu lassen, in dem kein unwahres Wort möglich sei.
So beschreibt es der Architekturkritiker Dieter Batetzko. Die Empore fehlt, der Besucher steht im weißen Oval. Das Dach ist nur leicht nach oben gewölbt, das Rednerpult unwesentlich höher als die Stuhlreihen. Den Boden bedecken große Natursteine, keine gerade Fuge ist zu sehen.
Man war geradezu phobisch noch mit allem, was Symmetrie und rechter Winkel hieß, durch die Erinnerung an die Architektur der Nazizeit und hat deshalb hier unregelmäßig gebrochene Steine in eine Art Collage verlegt und damit auch sozusagen den deutlichen Verweis auf die Moderne in den Raum gebracht.
Was aus der Ferne von außen wie ein Schnellkochtopf wirkt, entfaltet von innen einen schlichten, überwältigenden Zauber. Bescheiden und doch selbstbewusst. Die Paulskirche, ein Geburtshaus der deutschen Demokratie.
Mir ist dieses Gebäude als Raum der Demokratie fast lieber als der Reichstag. Trotz aller Bescheidenheit hat er für mich noch sehr viel Selbstherrliches, Triumphales, das Sie hier in der Paulskirche nicht finden, sondern hier ist wirklich Zurückhaltung und mehr Hoffnung. Gerade dadurch wächst einem dieses Gebäude ans Herz.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Einweihung der Frankfurter Paulskirche am 9. Juni 1833. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.